Ja, herzlich willkommen in der Erdbar. Wir haben den 30. Mai 2020 und heißen Sie herzlich willkommen. Allen voran natürlich zu unserer allerersten Episode, die wir heute aufzeichnen. Wir hatten uns vorgenommen, das im Mai hinzubekommen. Ich finde, 30. Mai, das passt ganz wunderbar. Da kriegen wir das noch gut über die Bühne. Was wollen wir denn hier eigentlich machen in der Erdbar? Die Erdbar ist unser neuer Podcast. Was heißt das, wenn ich uns sage? Uns heißt in dem Fall, das bin einmal ich, der Chris, und mein Freund, der Stefan.
Hallo.
Wir beide kennen uns schon sehr lange. Genau, jetzt bin ich dir direkt ins Wort gefallen, lieber Stefan.
Ja, ich wollte nur Hallo sagen.
Hallo, hi. Ja. Wir beide kennen uns schon sehr lange. Wir haben vor mittlerweile 16 Jahren, ist mir heute Morgen eingefallen, angefangen zusammen Geografie zu studieren und sind danach beide sehr unterschiedliche Wege gegangen. So unterschiedlich, wie die Wege eigentlich faktisch für jeden ist, der Geografie studiert im Nachgang. Und unsere Freundschaft hat glücklicherweise gehalten und wir haben uns überlegt, an diese Geografie, an diese alte Dame Geografie doch nochmal anzuknüpfen und uns die Frage zu stellen, wo steht die Geografie heute, wie kann sie sich in den Alltag einbringen und wie kann sie vielleicht auch Antworten liefern auf große Fragen, die derzeit die Weltgesellschaft bewegen. Das mal so von meiner Seite als kleine Einführung.
Ja, vielleicht sage ich noch ein paar Worte dazu. Danke, Chris, für die schöne Einleitung. Wie gesagt, so Geografie ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, auch für mich hier in diesem Erdbar-Podcast. Chris, du hast gerade interessanterweise gesagt, Geografie, die alte Dame. Für mich ist es eher ein alter Herr, aber ich glaube, darauf kommen wir später auf jeden Fall noch. Das lasse ich jetzt erstmal offen, lasse ich mal so stehen. Und ja, gerade so im Hinblick darauf, dass die universitäre Geografie, so wie wir sie kennengelernt haben, schon so ihr ganz eigenes Wesen hat und jetzt für uns beide so im Laufe dieser Zeit, wo wir auch schon viel in dem Bereich gearbeitet haben, oft ganz andere Bilder entstanden sind und eben auch der praktische Zugang, der alltagsweltliche Zugang und jetzt die Frage, wie bringt man das zusammen und was ist Geografie inzwischen für uns auch geworden? Mhm. Ja, ist es das geblieben, was wir gelernt haben oder würden wir etwas dazu ergänzen oder vielleicht sagen, sie oder er sollte vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen. Ja, ich bin mal gespannt, was sich hier so aus unserem Dialog ergibt, was dabei herauskommt.
Ja, man kann vielleicht auch noch für die Hörer ergänzend dazu sagen, dass wir beide zu einer Zeit Geografie studiert haben, als die Geografie in ihre zwei Stränge noch sehr deutlich meiner Auffassung nach zumindest gespalten war. Also einerseits der naturwissenschaftliche Zugang, dann bezeichnet als physische Geografie, und auf der anderen Seite der sozialwissenschaftlich-geisteswissenschaftliche Zugang als Humangeografie. Also ich habe Humangeografie studiert und der Stefan die physische Geografie. Aber ich glaube, wir haben damals schon für uns jeweils doch durchaus hinterfragt, warum das so stark getrennt werden muss. Denn im Arbeitsalltag, sofern es überhaupt so etwas wie einen Beruf Geografie geben kann, meiner Auffassung nach gibt es den nicht, finden diese beiden Stränge eigentlich mehr zusammen, als sie manchmal zumindest zu unserer Zeit im Studium vermittelt wurden.
Hm. Absolut. Und ich habe eigentlich genau das auch immer als die Stärke dieser Disziplin Geografie empfunden, dass sie eben fähig ist, Dinge zusammenzubringen, die eben in allen anderen Wissenschaftsbereichen nur getrennt gesehen werden können. Ja, und von daher fand ich das auch immer sehr schade, dass die Geografie in diese zwei Bereiche, physische und Humangeografie, geteilt ist. Und wie gesagt, was du ja gerade schon erwähnt hattest, dass wir in Frankfurt dann sogar erleben mussten, wie sich diese Teilung auch physisch manifestierte. Ja, das war aber eigentlich auch Ausdruck des damaligen Geistes, ja, dass praktisch diese zwei Bereiche nicht miteinander können, was sehr schade ist.
Also diese physische Trennung, muss man vielleicht dazu sagen, hieß in Frankfurt, dass man die Geografie, also ihre beiden Teile, die ja auch unterschiedliche Institute waren, auch auf unterschiedliche Campi gelegt hat. Den einen Campus in der Mitte in der Stadt, der so als von manchen auch immer wieder als der schönste Campus Europas bezeichnet wird, im Westend, und der andere Campus, der naturwissenschaftlich ausgelegte Campus oben auf dem Riedberg. Also das war auch noch eine deutliche physische Trennung. Kommen wir aber ganz kurz zum Getränk der Woche, denn wie wir festgestellt haben, sind wir nicht nur Erdbar, sondern wir sind auch eine Erdbar. Und haben uns deswegen überlegt, gibt es einfach in jeder Episode ein leckeres Getränk. Und diese Woche gibt es etwas, das geht zurück auf eine ganz wunderbare, längere Reise, die ich mit meiner Frau vor 2 Jahren durch Südamerika gemacht habe. Da waren wir in Chile und in Argentinien unterwegs. Und wer sich in dem Bereich auskennt oder selber schon unterwegs war, hat wahrscheinlich schon eine Vermutung, in welche Richtung das Ganze jetzt geht. Und zwar möchte ich den Pisco Sour heute empfehlen, den wir in unserer Zeit in Südamerika sehr zu lieben gelernt haben. Herr Pisco Sour, wie andere Sour-Getränke auch, wie der Whisky Sour etc., handelt es sich also um ein Getränk, was erstmal auf einer Schnapsgrundlage beruht, und das Ganze wird dann noch mit Limettensaft und meistens noch mit Eiklar, also in anderen Worten, es ist auch kein veganes Getränk, wird es dann zu einem Cocktail. Ja, ganz genau. Und der Pisco selbst, das ist natürlich irgendwann ein Wort, was in Europa nicht ganz so verbreitet ist. Der Pisco ist ähnlich dem Grappa, allerdings wird er nicht destilliert aus dem Trester, sondern destilliert aus dem Traubenmost. Und das ist auch nur eine ganz, ganz spezifische Gruppe von Rebsorten, die dafür zugelassen sind. Also in anderen Worten, es ist am Ende ein Traubenschnaps oder in dem Fall ein Mostschnaps und Destillat, um genau zu sein. Und der wird aber witzigerweise von den Chilenen, von denen kann ich es jetzt zumindest behaupten, viel häufiger entweder pur oder als Pisco Cola, also so wie man das hier ja manchmal auch mit Rum-Cola kennt, getrunken. Furchtbar, die Kombination, aber das ist jetzt meine private Meinung. Und seltener eigentlich als Cocktail, also zumindest in meiner Erfahrung dort vor Ort. Genau, und der Pisco ist ein bisschen schwierig in Deutschland zu bekommen. Also es gibt schon Sorten, die man bekommt in einem guten Getränkehandel. Wir haben auf so einer Spirituosenmesse einen ganz feinen Importeur kennengelernt. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, möchte ich kurz anmerken. Das ist der Imexori. Das ist ein ganz, ganz netter Importeur, mit dem haben wir uns auf dieser Messe lange unterhalten. Der hat wirklich zwei sehr feine Sorten im Angebot, aber auch nicht gerade günstig. Also, Imexori kann ich da in der Hinsicht zumindest empfehlen. Genau, also man nimmt sozusagen den Pisco, also das Destillat in dem Fall, und verbindet den dann mit Limettensaft und einem Zuckersirup. Und zu dem Ganzen kommt dann noch ein halbes Eiweiß dazu. Und das Ganze wird dann auf Eis geshakt, dann durch ein Sieb abgeseiht. Und dann kommt natürlich noch der berühmt-berüchtigte Angostura Bitter, also irgendein Bitter, aber mit Angostura Bitter ist natürlich immer die beste Option, obendrauf, ganz leicht geträufelt und wunderbar genießbar. Man kann das noch ein bisschen mit Zimt verfeinern, sieht sehr schick aus. Es hat halt unten so diese beigefarbig teiltransparente Note und oben diesen sehr, sehr deutlich sichtbaren Eischaum, der oben drauf ist mit dem geträufelten. Also eine ganz wunderbare Sache. Kann man so jeder Tageszeit trinken. Also vom Geschmack her vielleicht nicht zwingend vom Alkohol her. Und ja, das ist einfach mal unser Getränk der Woche. Mal schauen, was uns beim nächsten Mal erwartet.
Ja, den würde ich jetzt gerne trinken.
Ja, sehr gut.
Hab nur leider den Pisco nicht gefunden. War zu schwierig.
Wie gesagt, das ist in Deutschland gar nicht so einfach. Das nächste Mal, wenn wir uns nicht remote sehen, trinken wir ihn zusammen.
Sehr schön.
Ja, wunderbar. Wir haben für diese Woche noch zwei größere Themen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir kommen einfach mal direkt zum ersten Thema. Das Thema habe ich einfach direkt so übernommen, heißt Remote Tourism. Und ist eine Sache, da sind wir gerade alle mittendrin. Wir haben die ja wirklich globale Pandemie, die Corona-Krise, und die hat natürlich auf gewisse Bereiche des Alltags noch deutlich größere Auswirkungen. Und einer der größten Bereiche, der zumindest zur globalisierten Welt sehr dazugehört, ist der Bereich des Tourismus. Ich denke, im weiteren Blick gibt es, glaube ich, derzeit nahezu keinen Tourismus im eigentlichen Sinne. Also faktisch weltweit nicht. Zumindest nicht im Vergleich zu den bisherigen Jahren. Das trifft natürlich manche Länder deutlich mehr als andere. Allen voran Länder, die sehr abhängig sind vom Tourismus, trifft das sehr stark. Das sind vor allem auch viele Länder im globalen Süden oder auch viele Schwellenländer, die wo das alltägliche Überleben möglicherweise sowieso schon deutlich härter ist, und das komplette Wegbrechen des Tourismus umso mehr einschlägt. Das betrifft aber auch sehr reiche Länder, und da habe ich jetzt ein Beispiel für euch mitgebracht. Daher stammt auch der Begriff Remote Tourism, und zwar von den Färöer. Die Färöer, eine kleine Inselgruppe im Nordatlantik, gehören zu Dänemark und sind aber ähnlich wie Grönland, haben die einen relativ hohen Autonomiestatus, also im Gesamtstaat Dänemark, und sind mittlerweile auch, ich will nicht sagen stark abhängig, aber der Tourismus ist ein sehr wichtiger Teil des Staatseinkommens, also beziehungsweise des Einkommens der Färöer. Die Färöer haben so um die 50.000 Einwohner und sind interessanterweise auch nicht Teil der Europäischen Union. Die vergleichbaren Sachen kennt man ja auch von Landesteilen des UKs. Okay, gut, das UK ist jetzt generell auch raus, aber dass gewisse einzelne Staatsteile zwar Teil des Landes, aber nicht Teil der Europäischen Union ist. So ist es auch bei den Färöer. Und die Färöer haben sich vor allem bei Skandinavien-Liebhabern und Liebhabern von sehr wilder Natur in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt. Und die Besonderheit ist natürlich, dass abgesehen von einem gewissen Anteil von Leuten, die mit dem Schiff kommen, es gibt da unter anderem eine Fährverbindung, die von Norwegen über Färöer nach Island und zurückgeht. Die meisten Leute kommen ja aber nur mal mit dem Flugzeug, und im Rahmen der ganzen Einreisestopps und Tourismusstopps hat das natürlich auch die Färöer getroffen, und da waren dann halt wirklich von heute auf morgen gar keine Touristen mehr da. Und die lokale Tourismusbehörde hat sich dann überlegt, ein Konzept zu schaffen. Sie haben es dann genannt Remote Tourism. Das hat natürlich eine sehr spielerische Komponente. Die Idee ist, dass ein oder mehrere Mitarbeiter von dieser Behörde durch das eigene Land laufen. Allerdings haben sie einen Helm auf mit einer GoPro oben drauf, also einer mobilen Kamera. Und die sieht ziemlich genau das, was auch die Person, also die Mitarbeiterin, sieht. Und das wird als Live-Schalte in die Community geschaltet oder gestreamt. Und so kann jeder, der Interesse hat, sehen, so sieht es also auf Färöer aus. Und als kleines Gimmick kommt noch dazu, dass auf der Website, und das ist frei zugänglich, können die Leute diese Person dann auch steuern. Also das hat schon so eine Videospielkomponente. Und man kann dann sagen, schau doch mal nach links, lauf geradeaus. Und sie ist ja auch in ihrer realen Welt unterwegs. Also sie muss im Zweifelsfall dann auch mit den Gegebenheiten vor Ort interagieren. Dann gibt es dazu einen Live-Chat, und die Leute können sich dann austauschen und können ja, Remote Tourism ist schon der perfekte Ausdruck dafür, können das Land in so einer Art Stellvertreterrolle erleben und erfahren. Das ist natürlich einerseits für Leute interessant, die möglicherweise selber schon dort waren und da so ein gewisses Fernweh empfinden und das nochmal nachempfinden wollen. Ist aber auch für Leute interessant, die sich gedacht haben, oh, Färöer, das wäre mal was, das könnte eine Reise sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand dieses Beispiel sehr interessant und es ist vor allem eine sehr schöne Grundlage, um diesen Gedanken nochmal weiter zu spinnen, um sich die Frage zu stellen, wie entscheidend für ein Reiseerlebnis ist es denn tatsächlich, vor Ort zu sein? Das ist ja natürlich auch im Rahmen der Klimadebatte und auch des Aspekts des Fliegens, ne, so Stichwort Flugscham, ein Thema, was durchaus eine Relevanz bekommt oder vielleicht sogar schon bekommen hat. Muss man zwingend an all die Orte reisen, an die man reisen kann, oder genügt, wobei das mit dem Genügen, das hat ja schon wieder sowas von, es ist weniger wert, aber ich benutze es trotzdem mal, genügt es möglicherweise vor Ort durch eine bereits getane Erfahrung auszutauschen. Und das führt dann natürlich sehr schnell zurück in die Zeiten der großen Reiseberichte, also zu Zeiten, als Tourismus in der Form noch nicht eine Industrie war und als nur ein sehr kleiner Teil der Welt überhaupt eine sehr hohe Mobilität hatte, in der Welt unterwegs war. Und das waren natürlich meistens auch Leute, für die das eine berufliche Komponente hatte. Also beruflich in Form von den Entdeckern über Leute, die Handel betrieben haben und natürlich auch bis zum heutigen Tag tun, über Forscher etc. Und der Gedanke ist ja gar nicht so verwerflich, doch nochmal drüber nachzudenken, wie ist eine Reiseerfahrung zu betrachten im Kontext von der Fremderfahrung? Ja, also ich für meinen Teil bin in der Hinsicht sehr früh sozialisiert worden mit vielen Reiseberichten, generell auch Reiseromanen. Also das ist da, wo die Grenze zu Fiktion, Non-Fiktion natürlich auch fließend ist. Also ich habe einfach den Eindruck, dass da nochmal neue Möglichkeiten entstehen können und möglicherweise auch nicht jede Reise auch zwingend nötig ist. Damit will ich niemandem das Reisen verbieten, auf gar keinen Fall. Ich reise selber zeitlebens sehr gern. Nur ist ja auch damit die Frage verbunden, wie viel reist man, wie exzessiv reist man und wie sehr ist das auch eine Sache, die zu so einer Selbstverständlichkeit geworden ist und möglicherweise nicht mit den Ressourcen, die der Einzelne und schon gar nicht die gesamte Gesellschaft oder auch die Weltgemeinschaft hat, kompatibel ist. Das wollte ich jetzt einfach mal so als Beispiel heute mitbringen und auch mal hören, was du dazu denkst, mein lieber Stefan.
Ja, danke, Chris. Ein spannendes Thema. Darüber habe ich ja von dir überhaupt zum ersten Mal gehört. Remote Tourism. Es hört sich wirklich erstmal so auf den ersten Blick sehr distanziert an. Weit weg, was ja schon im Wort drin liegt.
Ja.
Es fühlt sich so irgendwie schon so nach nicht dabei sein an. Aber was ich daran jetzt vor allem spannend finde, ist, dass du einfach mal diese Frage stellst, wieso eigentlich nicht? Was ist denn da so unspektakulär dran, einen Ort kennenzulernen, ohne dass man jetzt unbedingt da sein muss? Also ich habe heute das Gefühl, dass irgendwie genau das Gegenteil passiert. Ja? Alle Leute wollen an den Ort, aber lernen ihn am Ende gar nicht kennen. Sie gehen zu diesem Ort hin, machen das gesamte vorprogrammierte Touri-Geschehen mit, machen tolle Fotos, die 2 Gigabyte SD-Card voll mit Videos und Fotos. Aber haben am Ende einen vorgefertigten kommerziellen Ort kennengelernt. Nicht aber das, was diese Insel, was das Dorf, was die Stadt, an der sie waren, eigentlich im Inneren ausmacht. Ja? Also auf einer Ebene, die man jetzt so in diesem Programm gar nicht kennenlernen kann. Und da würde ich jetzt die Frage stellen, wenn ich die Reiseberichte von Humboldt in Südamerika lese, im Amazonasbecken, ob ich dann den Amazonas womöglich besser kennenlerne, als wenn ich heute irgendwie ein einwöchiges Touri-Programm mit dem Hubschrauber an irgendwelche Stellen im Amazonas machen würde, ja. Also, finde ich eine sehr spannende Frage.
Aber es ist natürlich auch wieder ein gutes Beispiel, wo man sehr schnell in die Nähe von Verboten kommt. Also das ist, dass man sehr schnell sagt, naja, komm, ist alles nicht nötig und lass uns doch lieber darauf achten, dass wir irgendwie unseren globalen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten und ähnliches. Ich finde es schwierig, diese Diskussion von der Ressourcenfrage losgelöst zu diskutieren. Und das ist eigentlich gerade das Spannende. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, das und das soll alles nicht stattfinden, sondern es ist ja eigentlich eher die Frage, kann die Reise in jedem Fall der Erwartung überhaupt gerecht werden? Oder geht es, genau wie du gerade gesagt hast, eigentlich häufig nur darum, Stichwort Bucketlist, an einen gewissen Punkt zu kommen, dort das gewünschte Foto zu machen, also das Selfie heutzutage, wo man natürlich dann so eine Art Beweisführung hat, ich war auch an diesem Ort, und dann wieder weiterzureisen. Also ich meine, das erklärt ja im weitesten Sinne auch diese Kommerzialisierung oder diese Produktorientierung von vielen Reiseangeboten und aber auch von Reiseführern im weitesten Sinne, wo es ja gar nicht zwingend darum geht zu sagen, wir versuchen euch das Land vorzustellen und ihr könnt dafür ein Gefühl entwickeln und dann möglicherweise aber auch gezielt eine Erfahrung machen, sondern wo es häufig darum geht, das ist irgendwie die Top 10, du bist 48 Stunden in dieser Stadt, das ist die Top 10, die musst du gesehen haben. Und nur dann ist das Erlebnis sozusagen vollständig und hochwertig gewesen. Und möglicherweise gibt es ja auch ganz viele Orte, wo noch gar nicht diese Liste so zusammengetragen wurde, sondern wo man möglicherweise tatsächlich nur hinreist, nur in Anführungszeichen, weil man auch vielleicht sogar offen an diesen Ort hinreist und sich überraschen lassen möchte, was dieser Ort zu bieten hat, in Anführungszeichen, was man mit diesem Ort aber auch selber für Erfahrungen machen kann.
Ja, einen wichtigen Punkt, den du genannt hast, fand ich jetzt gerade dieses Verbietende. Ja, dass man dann, wenn man jetzt darüber spricht, irgendwie ganz schnell in solche Schemas reinkommen kann, wie das ist schlecht, das ist gut, es ist gut zu reisen, es ist schlecht zu reisen. Was es wirklich schwierig macht, darüber zu sprechen in einer Art und Weise, um irgendwie wirklich im Kern zu begreifen, worum es beim Reisen eigentlich geht letztendlich. Ja, wieso? Wieso wollen wir? Wieso müssen wir reisen? Wie stark ist dieses Bedürfnis und wie wichtig ist es eigentlich auch, dass bis zu einem gewissen Grad auch auszuleben, auch überhaupt die Möglichkeiten zu nutzen, die wir heute haben. Aber auf der anderen Seite die Frage zu stellen, ist das wirklich alles nötig? Beziehungsweise ist die Art und Weise, wie wir heute reisen, wie wir heute unterwegs sind, eigentlich völlig außer Rand und Band geraten, in Anbetracht der Ressourcen, die das verbraucht, ja, und der Umwälzungen, die diese Tourismusindustrie hervorruft.
Ja. Aber ich frage mich dann auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ja beide, sagen wir mal, Menschen, die sehr individuell reisen, die, also ich glaube, keiner von uns beiden würde auf die Idee kommen, eine Pauschalreise zu buchen, im klassischen Sinn. Ne? Mhm. Aber ich frage mich dann, ist das vielleicht auch einfach so ein bisschen auch unsere Arroganz, also unsere individuell reisende Arroganz gegenüber Leuten, die auch einfach sagen, ja, ich finde es eine gute Sache, irgendwie dieses 14-Tage-Angebot zu nutzen und vor Ort einen Tourguide zu haben, so dass ich mir gar nicht meinen eigenen Kopf machen muss, was ich da mache, ist schon eine arrogante Haltung, die wir dann vielleicht auch einfach einnehmen, weil wir dann irgendwie sagen, naja, wir sind vielleicht was Besseres als ihr, weil wir uns da mit dem Thema auseinandersetzen und versuchen irgendwie uns, sagen wir mal, nachhaltig oder sorgfältig mit einem Ort auseinanderzusetzen und so. Das ist, finde ich, auch schwierig, da nicht in so eine Wir-wissen-das-besser-Haltung reinzukommen, weil schlussendlich gibt es ja vielleicht auch einfach, man kann sich nicht in der gleichen Intensität mit jedem Aspekt des Lebens auseinandersetzen. Es gibt ja auch Themen, wo man vielleicht selber einfach sagt, ja, das ist einfach so, das akzeptiere ich, ich möchte das als fertiges Produkt haben, es muss einfach nur funktionieren. Ja. Und möglicherweise geht das ja vielen Leuten auch so im Bereich Reisen. Und es geht ihnen so, dass sie einfach sagen, ja, ich finde das gut, dieses vorgefertigte Produkt zu haben, da weiß ich, was mich erwartet. Und ich werde danach entspannter sein oder vielleicht auch ein bisschen schlauer sein oder.
Genau. Genau, man kann es keinem nehmen, ja. Also jeder hat im Prinzip das Recht, also unterwegs zu sein, zu reisen, in welcher Form auch immer. Sehe ich auch total so, ja, und deswegen ist das ganz schwierig, jetzt zu sagen, das ist eine gute Form des Reisens oder das ist nachhaltig und das ist eine zerstörerische Form des Reisens. Solange wir diese Infrastrukturen haben und die Reisekosten billig sind, Öl billig ist, sind diese Möglichkeiten einfach da, ja, und da kann man jetzt keinem vorschreiben, in welcher Form man unterwegs zu sein hat. Und trotzdem die Frage, trotzdem die Frage, wie, das ist halt einfach ganz schwer zu stellen, jetzt in so einer Zeit, wo einfach alle diese Möglichkeiten gegeben sind, aus welchem Grund auch immer, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber sie sind nun mal da und sie werden gefördert, Tourismus wird gefördert, Mobilität wird gefördert, es ist ja alles gewollt, ja.
Ja, durchaus.
Desto mehr man unterwegs ist, desto mehr Geld wird ausgegeben, desto mehr wird Wirtschaft gefördert.
Aber ist dann nicht vielleicht manchmal auch so, was die persönliche Erfahrung angeht, so eine, ich sag jetzt mal, künstliche Verknappung manchmal gar nicht schlecht? Also um nochmal auf den Pisco zurückzukommen. Als wir von unserer längeren Südamerika-Reise zurückkamen, ging es mir da eigentlich an dem Tag, als man irgendwie den Fuß wieder auf den Boden hier gesetzt hat, war so mein Gedanke, boah, wann machen wir die nächste Reise dorthin? Das war so gut, möchte ich auf jeden Fall die nächste Erfahrung machen und so weiter. Und das ist natürlich eng verknüpft mit der Tatsache, dass es eben, sofern, sagen wir mal, das Geld da ist und die Gesundheit da ist, man einfach sagen kann, ja gut, jetzt ist die nächste Reise und die nächste Reise und die nächste Reise. Und das hat so etwas Unendliches, das hat etwas... Es ist alles im Überfluss da und ich frage mich halt, wenn wir jetzt sagen würden, das war vielleicht möglicherweise meine einzige Reise, die ich in meinem Leben dorthin gemacht habe, werde ich dann sozusagen, ist mein Leben dadurch dann weniger wertvoll gewesen? Also jetzt aus meiner sozusagen Betrachtung im Nachhinein. Oder also geht es immer nur darum, auf einer quantitativen Ebene immer mehr zu haben? Oder ist es nicht vielleicht auch die Idee, auf einer qualitativen Ebene da tiefer einzusteigen? Und das muss man übrigens auch, und da nochmal diese Brücke zu einem Remote Tourism zu schlagen, das kann man ja durchaus zum Beispiel auch durch eine lange Reise, durch, sofern man das irgendwie mit seinem Lebensalltag hinbekommt, das ist natürlich auch immer noch eine andere Baustelle, aber dass man gar nicht sagt, irgendwie, ich mache irgendwie 3 Reisen von dieser und jener Länge pro Jahr, sondern dass man sagt, okay, möglicherweise reisen wir dieses Jahr auch gar nicht und wir machen nächstes Jahr so eine ganz tolle Sache. Wir nehmen uns irgendein tolles Projekt vor. Wir sagen sowas wie, wir haben einfach mal Zeit und wir fahren mit dem Fahrrad nach Gibraltar und haben unterwegs Zeit. Und möglicherweise sind unterwegs mal 2-3 Tage, wo im klassischen Tourismus nichts passiert, sondern wo man einfach nur, man isst einfach nur. Ja, man ist an einem Ort und kann den aber auch erfahren, schlicht und ergreifend, weil im Reiseplan nicht vorgesehen ist, an diesem Tag machst du dieses, jenes und folgendes. Und möglicherweise ist das auch so eine Bewegung in Richtung eines wirklich qualitativeren Erlebnisses. Und das ist also aus meiner Perspektive gesprochen.
Also im Prinzip auch die Tiefe einer Reise und der Begegnungen, die dort stattfinden, zu verstärken.
Ja, ja. Weil gerade bei diesen stark durchgeskripteten Reisen ist ja, sagen wir mal, der Spielraum für spontane Begegnungen, für spontane Erfahrungen nahezu null.
Richtig.
Das ist, glaube ich, die Stelle, die wir jetzt rausschneiden müssen, diese lange Stille.
Naja, gehört auch dazu.
Um nochmal die Brücke dann zurück zum Thema Corona und die aktuelle Phase zu schlagen. Corona hat ja vor allem zu einer Sache geführt, und zwar, dass diese ja schon fast übertaktete Weltgesellschaft auf einmal zu so einem ganz abrupten, ich will es nicht sagen Stopp nennen, aber schon eine sehr abrupten Verlangsamung gekommen ist. Und wo auf einmal Fragen zu stellen möglich war, sofern man irgendwie fit und gesund ist, das war natürlich vorausgesetzt, ne? Dass man auf einmal sich Fragen stellen kann, irgendwie so, oh, ist das eigentlich die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte? Ist das die Art und Weise, wie ich meine Freizeit gestalten möchte? Ist das die Art und Weise, wie ich mein Leben führen möchte? Also ich glaube, dass das für viele Menschen eine Phase ist, in der man über Möglichkeiten nachdenken kann, sofern man gesund ist. Das möchte ich nochmal explizit dazu sagen, bevor mir das jetzt als Arroganz ausgelegt wird. Und ich glaube, da sind viele spannende Sachen entstanden. Und das haben auch viele Leute bewiesen, dass man das Abenteuer auch zu Hause haben kann. Ich habe ja von unserem Studienfreund aus alten Tagen erzählt, dem Martin, in Dortmund, der letzte Woche das Everesting mit dem Rennrad gemacht hat und mit einem Freund zusammen zu karitativen Zwecken halt sozusagen die Höhe des Mount Everest, also diese 8848 Meter gefahren ist, indem sie 100 Mal auf die Süburg in Dortmund hochgefahren sind. Was ein mega Abenteuer ist, ne? Ich meine, die haben, glaube ich, 18 Stunden gebraucht, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das einerseits für eine sportliche Leistung ist, aber auf der anderen Seite, was es auch in gewisser Weise für eine kreative Leistung ist, dieses Abenteuer ja in den Vorhof zu holen, wenn man es so möchte. Und ich glaube, so Projekte gibt es sehr viele derzeit, und von daher glaube ich, dass im Rahmen von Corona viel Kreativität freigesetzt wurde und spannende Dinge entstanden sind. Und da ist dieses Remote Tourism natürlich so eine interessante Zwischenform, wo man doch nochmal zeigen konnte, dass man die Welt, die so weit weg ist, das was sozusagen bei dir die Sehnsucht, das Fernweh erzeugt, dass man das auf andere Weise auch zu dir holen kann. Und dass man dass man viel auch wieder mit der eigenen Fantasie und Vorstellungskraft arbeiten kann.
Ja.
Und ähnliches ist ja zum Beispiel das auch so ein Ding, was eigentlich schon ein bisschen ausgestorben ist, so die Idee der Brieffreundschaft beispielsweise. Es gibt ja, vor allem in der Generation vor uns, gab es ja viele Leute, die auch teilweise ein ganzes Leben lang eine Brieffreundschaft geführt haben mit einer Person, die sie im Zweifelsfall ihr ganzes Leben nie gesehen haben. Ja, also so initialisierte Brieffreundschaften. Mhm. Ja, irgendwie, also ich weiß, wenn ich mich nicht komplett irre, gab es das zum Beispiel in den Ostblockstaaten, gab es das auch zwischen den Ländern untereinander. Ja,
ja.
Und das ist natürlich eine ähnliche Geschichte. Ne? Also man nimmt teil am Leben eines anderen, möglicherweise einer Person, die im Vergleich zum eigenen Leben ein sehr exotisches Leben führt. Denkt die andere Person übrigens über einen selbst auch, höchstwahrscheinlich. Und dass man daran teilhaben kann. All das, finde ich, sind einfach so Ansatzpunkte, die man mit diesem Konzept Remote Tourism durchaus in Zusammenhang setzen kann. Mhm. Das wollte ich heute mal vorstellen und mal mit dir da in knackiger Form drüber reden.
Ja, ich habe jetzt gerade noch einen Punkt, der leitet eigentlich auch ganz schön über
zu
meinem Thema. Und zwar hast du ja auch gerade von Martin erzählt mit seinem Everesting-Projekt mit dem Stichwort Abenteuer zu Hause. Mhm. Das ist ja irgendwie auch so ein Phänomen heute, ja, dass man die Abenteuer überall erlebt, aber nicht zu Hause. Ja, Stichwort Entleerung des Raumes, ja, das schöne, tolle, aufregende findet immer irgendwo statt, wo man eben gerade unterwegs ist, wo man reist, wo man hingeht, aber eben nicht an dem Ort, an dem man eigentlich wohnt, ja, beziehungsweise an dem man schläft. Als Anregung und Idee auch, also Remote Tourism auf der einen Seite, erleben, was andere für Abenteuer woanders erleben, aber auf der anderen Seite auch das Abenteuer wieder an seinen Ort zurückzurufen, ja, die Dinge hinter der eigenen Hausecke entdecken. Mhm. Das hört sich irgendwie spießig an, aber ich habe so das Gefühl, wenn wir uns da nicht auch wieder irgendwann drum kümmern, dann geht dieser Prozess immer weiter, ja, und irgendwann haben wir nur noch solche leeren Nichtorte und leben zwar an diesem Ort, aber sind nicht mehr wirklich da. Ja, und das leitet jetzt so ein bisschen über zu meinem Thema. Soll ich da jetzt schon mit anfangen oder wollen wir noch kurz was anderes einschieben?
Nö, das ist super.
Ja, wunderbar. Elon Musk und Starlink. Mhm. Wir leben auf der Erde. Elon Musk lebt auf der Erde. Aber irgendwie scheint es ihn wegzuziehen, beziehungsweise in Gedanken scheint er schon visionär in einer Menschheit des interplanetaren Raums zu sein. Ich möchte mal kurz mit einem kleinen Erlebnis anfangen, um mal zu dem Thema einzuleiten und um auch überhaupt zu erklären, warum mich das so bewegt. Ich gucke generell, also ich habe dir das schon mal erzählt, aber ich wiederhole es jetzt gerade nochmal schnell. Ich gucke ja regelmäßig ganz gerne mal in Sternenhimmel abends. Ich mache das schon seit Jahren. Manchmal auch einfach nachts draußen liegen auf der Wiese. Hochgucken.
Du hast auch mehr Sterne als wir hier in Frankfurt.
Ja, das geht. Also,
wir haben die gleiche Anzahl Sterne, fairerweise. Aber du siehst noch ein wenig mehr davon.
Ja, auf dem Land geht das. Wobei, selbst hier ist es auch nicht so toll, ja. Um wirklich einen schönen Sternenhimmel zu kriegen, müssen wir eigentlich irgendwie auf die Wasserkuppe oder irgendwo hin, wo es etwas höher ist und weit ab größere Siedlungen.
Gut. Genau, das ist halt immer so die relative Frage, das ist richtig. Ja.
Genau. Also, das mache ich regelmäßig, gerne und oft. Warum mache ich das gerne? Irgendwas ist da oben, was mich reizt, was mich anspricht, was mir irgendwelche Geschichten erzählt, von denen ich nicht genau weiß, was sie eigentlich sind. Aber da spricht was zu mir. Einfach die Sterne zu sehen und sich vorzustellen, die sind so weit weg und das, was ich sehe, ist nur ein Milliardstel von dem, was da eigentlich oben ist. Die Entfernungen, die Geschwindigkeiten. Ja, und so stand ich vor vielleicht 2 Monaten auch mal wieder morgens früh, als es noch dunkel war, um 6 Uhr morgens, draußen vor der Haustür, habe mal kurz hochgeschaut, sah wieder ein paar Sterne, die gewohnten Sternbilder und sah auch einen Satelliten, was ja auch erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Nur, dass diesem Satelliten eigenartigerweise ein weiterer folgte, genau auf derselben Bahn, in einem Abstand von vielleicht 10 Sekunden, was schon mal etwas ungewöhnlich war, also 2 Satelliten gleichzeitig auf derselben Bahn zu sehen, das war mir noch nie passiert. In den 20 Jahren, die ich jetzt schon regelmäßig nach oben schaue, dass dann noch ein dritter und ein vierter hinzukommen musste, fing dann so langsam an, mich zu beunruhigen. Das ging dann so weiter, bis ich bei 38 nicht mehr konnte. Ich konnte mir das nicht mehr anschauen. Bin schockiert reingegangen, habe sofort mein Handy angemacht und bei Google das Suchwort Satellitenkette eingegeben. Weil ich keine Ahnung hatte, was da abgeht, weil ich sowas noch nie gesehen hatte und irgendwie das Gefühl bekam, da ist irgendwas ganz Neues. Ich weiß nicht, ob es gefährlich ist, ob irgendwie ein Diktator von einem eigenartigen Land irgendwas Neues da hochgeschickt hat oder was auch immer. Aber die Auflösung kam relativ schnell. Sofort sprangen mir die Stichworte ins Auge. Starlink, Elon Musk, SpaceX. Und dann war ich ziemlich schnell im Bilde. Nämlich, dass diese Satellitenkette, die ich da gesehen hatte, so eine der ersten Konstellationen der Satelliten war, die Elon Musk für sein Starlink-Projekt hochgeschickt hat. Also dabei geht es darum, die Erde mit schnellem 5G-Internet zu versorgen, vor allem auch an Orten, die generell einen schlechten Zugang haben zu diesem Internet. Und Elon Musk will jetzt erst einmal bis 2025 ungefähr 12.000 diese Satelliten hochschicken, um eben diese Bandbreite, um diese Abdeckung zu erzielen, die er braucht. Und wenn es ihm erlaubt wird, am Ende, wenn das, um das Projekt wirklich zu vollenden, 42.000 Satelliten da oben haben will.
Was einfach mal absurd viel ist.
Ja, das ist ziemlich heftig. Ja, also das ist ich kann es jetzt nicht genau beziffern, ja, aber ein Vielfaches mehr als das, was sich überhaupt im Moment an Satelliten da oben befindet. Und SpaceX wird nicht die einzigste Firma sein, die das machen will, sondern da kommen noch Amazon, OneWeb und auch die Chinesen mit dazu, die alle mehr oder weniger dasselbe machen wollen. Ja, so ein ganz neuer Trend, der da jetzt stattzufinden scheint. Ja, das Ganze hatte
wenn mich... Wenn ich kurz eine Sache einwerfen darf. Wenn ich das richtig verstanden habe, also die Grundidee bei fast allem, was Elon Musk tut, ist ja eigentlich immer, er sucht sich ein vermeintliches Menschheitsproblem, sage ich jetzt mal, entwirft eine sehr technologische Lösung dafür, die dann aber auch, also sagen das Grundproblem zwar löst, aber gleichzeitig auch eine immense Geldquelle auch darstellt. Also es ist sozusagen, er ist kein reiner Idealist, der irgendwie sagt, ich tue was Gutes, sondern es ist immer eng verbunden, daran ist ja erstmal nichts Schlechtes, mit einer sehr hohen Kommerzialisierung dieser technischen Lösung. Also das zieht sich ja so als roter Faden durch sein bisheriges Leben und Werk. Und die Idee ist ja auch, dass er mit jeder aktuellen Sache die nächste Idee finanziert. Mhm. Soweit ich das in der Berichterstattung richtig verstanden habe, geht es ja nicht nur darum, die Menschheit auch in entlegenen Ecken mit Handyempfang und Internet zu versorgen, sondern es geht ja vor allem darum, eine konstante Geldquelle zu haben, mit der er dann seine Mars-Projekte ja finanzieren möchte.
Genau.
Also das ist ja sozusagen die Idee, dass immer so viel Revenue irgendwie erzeugt wird, um damit die nächsten Projekte, die natürlich dann auch immer vom Finanzvolumen her noch größer sind, weiter zu finanzieren.
Ja, ich finde, das hast du ziemlich schön auf den Punkt gebracht. Ja, das scheint sich so als roter Faden durch alle seine Projekte hindurchzuziehen. Er gibt vor, dass im Moment sein großes Endziel eben die Besiedlung des Mars ist und um überhaupt die Menschheit sozusagen zu ihrem nächsten evolutionären Level, nämlich der Eroberung des interplanetaren Raums, zu führen. Ob man jetzt diese Vision teilt oder nicht, scheint Elon Musk relativ wenig zu interessieren, was ja im Prinzip erstmal in Ordnung ist. Ja, er kann seine Ideen, seine Vorstellungen haben. Was jetzt aber hochproblematisch an dieser Situation ist, ist, dass er seine Ideen nicht nur denkt, nicht nur davon erzählt, sondern sie auch tatsächlich umsetzt. Und zwar mit einem gewaltigen Aufwand, mit einer auch einer gewaltigen Fähigkeit, Ressourcen, Energien, Menschen und Ideen auf einen Punkt zu fokussieren und diese Kräfte dafür zu benutzen, um seine Vision zu verwirklichen. Ja, das ist ja eine ganz besondere Eigenschaft, eine ganz besondere Fähigkeit, die er auch hat, ja, und die man ihm hoch anrechnen muss. Ja, da habe ich auch einen riesen Respekt vor ihm. Ja, wenn man jetzt ein Märchen über diese Zeit schreiben würde, dann würden die Märchen wahrscheinlich von einem großen, mächtigen Zauberer sprechen. Und dementsprechend.
Interessant, dass du Zauberer sagst und nicht von einem Helden sprichst.
Mhm. Ja.
Also der Zauberer ist ja nicht zwingend immer die ausnahmslos gute Figur.
Ja, eher Tendenz dunkle Figuren, ja.
Ja, und vor allem ist der gemeine Zauberer verfügt ja auch immer über, sagen wir mal, übermenschliche Fähigkeiten.
Ja.
Weil er halt zaubern kann.
Ja, genau. Und irgendwie kann er das, ja. Also sagen wir mal so, er kann ganz viele Sachen, die, ich würde mal sagen, 99% der Menschheit nicht können.
Ganz genau, ja. Und ich finde auch, das ist, natürlich könnte man jetzt mit dem Begriff des Zauberns natürlich, das ist natürlich ein bisschen schwierig, ohne Frage, aber ich gebe dir insofern total recht, der hat Skills und der hat die Fähigkeit, Sachen zusammenzubringen, auch natürlich mit dem Vorkapital, was da natürlich da ist, ne, um so Sachen auch zu finanzieren, aber auch die richtigen Leute irgendwie in so ein Projekt einzubeziehen und da scheinbar so eine führende Rolle auch zu haben, um so einen Weg zu beschreiten, den und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den Jahrzehnten zuvor, das sind ja Projekte, das sind ja so, früher hätte man gesagt, das sind so Staatsziele, ja, so der große Wurf, der natürlich so die bekannteste Geschichte ist natürlich nach wie vor, wie dann JFK dasteht und sagt, in 10 Jahren wird ein Amerikaner auf dem Mond stehen.
Ja.
Und alle anderen Aufgaben wurden untergeordnet, ja. Die ganze Industrie würde, nicht die ganze Industrie, aber ein weiter Teil der Industrie wurde in die Richtung ausgerichtet. Ein ganz großer Teil des Staatshaushaltes wurde benutzt, um diese Sache voranzutreiben. Das Ganze wurde medial in diese Richtung ausgerichtet. Es wurde ganz genau gesagt, was darüber berichtet werden darf und was nicht. Also es war eine ganz große Aufgabe, die damals Unternehmen scheinbar auch gar nicht stemmen konnten. Und heutzutage ist es so, da können das viele Staaten nicht mehr stemmen, aber auf einmal sind Unternehmen da und verfügen einerseits über die Ressourcen und andererseits über die visionären Figuren, die das dann auf einmal umsetzen.
Ja, das ist eine ganz interessante Wende, die da auch stattfindet, ja, dass praktisch dieses Umsetzen von großen Projekten, die früher eigentlich nur von einem Nationalstaat verantwortet und getragen werden konnten, plötzlich in der Hand von wirtschaftlichen, profitorientierten Unternehmen liegen. Ja, das ist ja auch sowas ganz typisch Amerikanisches, ja, die Firma, das Unternehmen als das Instrument zur Verwirklichung von Ideen, von Idealen. Nicht der Verein oder nicht die Interessengemeinschaft, sondern die Firma, ja. Das ist eigentlich so das große, gewaltige Instrument, mit dem man eigentlich die großen Dinge in der Welt bewegen kann.
Ja.
Ja, ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen einen Bezug zur Geografie schaffen und auch noch mal ganz zum Anfang. Wir hatten ja darüber gesprochen, du hast gesagt, Geografie, die alte Dame. Ich sage, Geografie, der Mann oder der Herr, was auch immer. Ich habe einen Artikel gesehen, der hatte zur Überschrift, also auch einen Artikel über Starlink. Sightings of SpaceX Starlink Satellites spark awe and astronomical Angst. Ja, also es gibt jetzt so zwei Lager, die sich da auftun. Die einen begeistert, beeindruckt von Elon Musk und seinen Fähigkeiten, solche gewaltigen Dinge umzusetzen. Ich war früher auch ein Elon Musk-Fan, das weiß ich noch, ja, wo er angefangen hat, dieses SpaceX zu gründen, wo ich auch so ein Bild von ihm in der Zeitung gesehen habe, da dachte ich, wow, was ist das für ein Typ, der sich an solch großen Sachen heranwagt, ja, jenseits der Erde. Und dann aber auf der anderen Seite, das haben sie jetzt hier Astronomical Angst genannt. Angst, ja, und das war genau das, was ich gefühlt habe, als ich diese Kette da oben gesehen habe und als ich dann gelesen habe, was das ist, wurde mir irgendwie noch Mulminge zumute. Also ganz viele Astronomen beschweren sich ja jetzt, dass dieses Projekt mit den 42.000 Satelliten da oben astronomische Beobachtungen von der Erde heftigst erschweren, wenn nicht sogar komplett unmöglich machen wird. Und da haben sich jetzt schon mehrere Fronten geformt und ich glaube auch Petitionen, die eben jetzt versuchen, auf anderen Wegen zu verhindern, dass alle diese Satelliten da oben im All landen. Denn wenn das eintritt, was die Astronomen vorhersagen, dass man die nämlich alle sehen wird, dann wird man mehr Satelliten am Himmel sehen, als man Sterne sieht. Jetzt frage ich aber, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, also Geografie und der Mann, diese Astronomen, ja, ich bin der Meinung, dass sie im Prinzip Elon Musk letztendlich das das Handwerkszeug geliefert haben, um genau das zu tun, was er heute tut. Ja? Und das ist das, dieses mathematisch-naturwissenschaftliche Weltbild, in der die Erde nicht mehr das Zentrum ist, nicht mehr das, wo der Mensch herkommt und wo er auch stirbt, ist, sondern dass die Erde einfach ein unbedeutender Trabant irgendwo im Universum ist, der da seine mathematischen Bahnen um die Sonne zieht. Und genau dieses Weltbild und die Mathematik, die daraus hervorgeht, die benutzt ja Elon Musk heute, um die Technologie für seine Satelliten zu entwickeln, um die Bahn zu berechnen. Und diese Denkweise zieht sich ja im Prinzip durch sämtliche moderne Naturwissenschaften. Ja, die Welt als ein mathematisches, zu kontrollierendes, digitalisierendes Objekt, von dem man am liebsten will, dass man am Ende nur noch ein Knöpfchen drückt und dann genau das passiert, was man will. Und da steht die Geografie mit ganz oben, vor allem ganz prominent symbolisiert in der Kartografie. Ja, die Kartografie, also eine mathematische Darstellung der Erde, die im Prinzip auch aus diesem Bestreben des Kontrollierens hervorgegangen ist. Ja. Kolonialismus. Die Länder müssen alle vermessen werden, um zu kontrollieren, wo die Grenzen sind, wo das Territorium ist. Und das ist eine, also erstmal symbolisch, eine durchaus sehr männliche Qualität, die meiner Meinung nach der Geografie wesenhaft eingeschrieben ist. Ja.
Ja, folge ich dir bis dahin, bin ich dabei. Nur, also wenn wir jetzt bei der Kartografie sind, natürlich ist sie ist erstmal eine ganz, ganz klare Wissenschaft, die erstmal unpolitisch in erster Instanz ist. Sie wird, also wenn man jetzt einfach mal sie als Werkzeug versteht, ne? Sie hat natürlich dieses Manko, wenn man das so sagen kann, dass sie halt im Nachgang extrem politisch benutzt werden kann. Ne? Aber die Geografie hat auf der anderen Seite ja auch ziemlich klar gestellt, wenn man das so sagen kann, oder Möglichkeiten erschaffen, dass Räume ja auch ganz anders gedeutet werden können. Also in einem rein naturwissenschaftlichen Weltbild, ja, braucht man natürlich ganz klare, faktenbasierte Aussagen über die Welt. Und das sind natürlich Sachen, die man, das ist die ureigene Eigenschaft der Naturwissenschaft, Sachen, man beschreibt Dinge, die man messen kann. Es ist eine messbare, eine abbildbare Welt. Auf der anderen Seite wissen wir ja aber auch, dass der Mensch noch ganz andere Ebenen einziehen kann. Ja? Und das wissen wir nicht erst, seitdem wir in einer vermeintlich postfaktischen Welt leben. Das war auch schon vorher der Fall. Das heißt, wir können Räumen ja ganz andere Dinge zuschreiben. Wir können Dingen möglicherweise durch die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, können wir sie in Misskredit bringen. Wir können sie diskreditieren, wir können ihnen Sachen zuschreiben, die so nicht stimmen und Ähnliches. Und das steht auch häufig in einem starken Kontrast zu dieser sehr naturwissenschaftlichen Sichtweise der Welt. Und ich finde, das leistet die Geografie oder sagen wir mal alle Sozialwissenschaften, die sich mit dem Raum auseinandersetzen. Das ist ja nicht nur die Geografie heutzutage. Das leisten diese Wissenschaften ja im gleichen Atemzug. Auch wenn man das natürlich stark trennen kann, wenn man möchte. Mhm.
Ja. Wobei ja selbst in den, sagen wir mal so, in den Sozialwissenschaften heute oft auch schon quantitative Methoden angewandt werden, die dann wiederum auch versuchen, dass dieses andere erstmal weniger greifbare verschiedener Räume, verschiedener Sichtweise dann doch wieder in so ein mathematisches Muster von Ursache und Wirkung zu pressen. Da ist ja schon ein starker Trend heute in dieser Richtung, ja, der Quantifizierung, selbst in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
Ja, was aber einfach daran liegt, dass den Geistes- und Sozialwissenschaften über Jahrzehnte vorgehalten wurde, nicht präzise zu sein und einfach nur Aussagen in den Raum zu stellen, die man aber sozusagen nicht messen, nicht überprüfen und erst recht nicht doppelblind überprüfen kann.
Also, das ist richtig, ja.
Das ist natürlich einfach nur eine Konsequenz, ne? Ob das so zielführend ist, ist eine andere Frage. Da bin ich bei dir. Aber was ich jetzt nochmal gerade, weil du vorhin mit der Zahl da rausgekommen bist, man sieht mehr Satelliten als Sterne. Ich habe das jetzt einfach mal so hingenommen und ich habe mir mehr die Zahl dazu mal angeschaut. Das ist ja faszinierend. Also man sieht mit dem bloßen Auge alles bis zur Größenklasse 6,0. Und das heißt im Umkehrschluss, dass man im gesamten Himmel, und man sieht ja nicht den gesamten Himmel, das liegt ja in der Natur der Kugel, 6000 Sterne. Das heißt, wenn allein SpaceX mit dem Starlink-Projekt 42.000 Satelliten hochschickt, dann sind ja wirklich die Sterne in einer deutlichen Minderzahl. Das ist schon, boah, krass. Das ist schon echt ein Klopper. Das ist echt ein Klopper, ja.
Das ist krass. Dass es nur 6.000 Sterne sind, die wir sehen, das war mir jetzt auch nicht klar.
Ja, und das auch nur im Best Case und auch sozusagen um den gesamten Planeten drumherum. Du kannst die ja nicht alle gleichzeitig sehen.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Aber das, huiuiui, das sind ja schon auch mal echt ganz andere Zahlen, wenn man die sich mal so auf der Zunge zergehen lässt. Ja. Aber du wolltest noch was zum Thema Technikgläubigkeit beziehungsweise den Menschen sagen, die sehr fasziniert sind davon, was er da tut und die auch so ein bisschen, das geht schon in diese Richtung Fanboy, finde ich ja immer, Fanboy, Fangirl, die halt immer sagen, ja, also das ist ja diese Technikgläubigkeit, über die wir beide uns ja schon oft unterhalten haben, die mich teilweise auch so ein bisschen in Angst und Schrecken versetzt, muss ich sagen, wenn Leute einfach nur sagen, that's the next big thing, das muss einfach gemacht werden und ohne diese Frage zu stellen, brauchen wir das wirklich? Welche Konsequenzen hat das Ganze? Also auch so wie das ja auch zum Beispiel in der Technikfolgenforschung ja auch erforscht wird, ne? Also wohin führt uns diese neue Errungenschaft, ne? Was macht das mit uns als Menschen? Als die diese Technik ja nutzen. Genau. Die Technik ist ja immer nur ein Werkzeug für den Menschen.
Genau.
Im besten Fall soll das zumindest so sein.
Genau, und wohin wollen wir damit? Ja, das ist ja, habe ich immer das Gefühl, bei allen technischen Errungenschaften, diese Frage ist nie geklärt. Es ist immer so ein Erfindertrieb, das neu machen und das ausprobieren, weil es irgendwie toll ist und Science Fiction und wir gehen in die Zukunft. Aber wo wir eigentlich damit hinwollen, welche Richtung da eingeschlagen wird, darüber ist sich irgendwie, meine ich auf jeden Fall, keiner im Klaren. Also,
ja.
Und was die Konsequenzen davon sind. Ja? Was ist die Konsequenz davon, wenn wir anfangen, den Mars zu besiedeln, einen ganz großen Teil der Ressourcen der Erde benutzen, um überhaupt erstmal in diesen Weltraum zu kommen? Ja, das ist ja auch ziemlich heftig, was das jedes Mal an Energie verbraucht, um so eine Rakete da hochzuschießen. Ja, die verbraucht, ich habe das nochmal kurz nachgelesen, innerhalb von 4-5 Minuten, also so lange dauert das ja ungefähr, bis sie von der Erde im Orbit steht, so viel Energie, wie ein Auto in 2 Jahrhunderten verbrauchen würde. Und mal ganz zu schweigen von dem CO2-Ausstoß, ja, weil Elon Musk benutzt einen Kerosintreibstoff, kein Wasserstoff, wie das früher bei den Raketen war, sondern so ein Kerosingemisch, was gerade so in oberen Teilen der Atmosphäre sehr schädlich ist und auch, also nicht nur als Treibhausgas, sondern auch in der Ozonschicht. Also ein riesiger Rattenschwanz, der sich da auch hinterherzieht, ja, also schädlich und auch ressourcenverbrauchend, was alles der Erde entnommen wird, ja, und der Erde wird da Schaden zugefügt für ein Projekt, das über das wir im Moment nur in Science-Fiction-Romanen nachlesen können oder in irgendwelchen Filmen. Was wollen wir da? Wieso wollen wir auf den Mars? Wieso wollen wir in den Weltraum? Was ist der Antrieb? Was ist die Idee? Hat Elon Musk so eine Angst, dass die Menschheit auf der Erde vergehen wird? Ich meine, viele Zeichen deuten darauf hin im Moment, aber dass dieser Antrieb dann jetzt so stark ist und um alles auf diesen Punkt auszurichten, wir müssen weg hier, wir müssen auf den Mars, das finde ich bezeichnend.
Aber denkst du, dass das die Fehler dahinter ist? Also ich bin ja großer Astronomie-Fan seit Kindestagen und kann mich da für sehr viele Themen auch wirklich begeistern. Aber ich komme eigentlich immer dann ins Grübeln, wenn ich nicht verstehe, was der wissenschaftliche Mehrwert oder was sozusagen der forschende Reiz hinter einem Projekt ist. Und bei vielen Sachen ist das ja auch so ein bisschen verklausuliert, so wie ja beispielsweise auch die Eroberung des Mondes Ende der 60er Jahre, also mit dem Wettrennen ums Weltall, mit dem Apollo-Programm, ja auch natürlich am Ende des Tages auch wissenschaftlichen Mehrwert gebracht hat, aber primär ja sozusagen einem anderen Motiv untergeordnet war, nämlich dem Motiv, zu beweisen, welche der beiden Weltmächte die überlegendere ist. Und also es war ein politisches Wettrennen. Mhm. Und das stand primär im Vordergrund. Und heutzutage habe ich den Eindruck, ist vielleicht das Politische nicht mehr das ganz Zentrale, sondern eher die wirtschaftlichen Aspekte, die dahinter stehen. Und das ist auch prinzipiell okay, weil irgendjemand muss den ganzen Bums ja auch bezahlen. Nur ist dann die Frage, die bleibt, was zieht das noch alles nach sich? Und wir hatten uns ja neulich schon mal über den Weltraumvertrag unterhalten. Mhm. Der Weltraumvertrag ist ja genau in dieser Zeit entstanden, wurde 1967 abgeschlossen, von den meisten Staaten der Welt ratifiziert, allen voran natürlich von den Staaten ratifiziert, die auch Raumfahrt betreiben. Das ist natürlich das Wichtigste. Also das sind viele afrikanische Länder, haben den nicht ratifiziert, aber sie betreiben ja aktuell zumindest kein Weltraumprogramm. Mhm. Von daher, sagen wir mal, wäre die Konsequenz auch nicht ganz so schlimm. Aber dieser Weltraumvertrag, der ist ja wirklich in der Zeit entstanden, als Raumfahrt die Aufgabe von Nationalstaaten war. Mhm. Da gab es ja gar nicht diese Idee, dass ein einzelner Mensch oder ein Unternehmen das Ganze betreiben könnte, sondern da war das die Aufgabe des Nationalstaates. Und die Idee dahinter war ja allen voran auch dafür zu sorgen, dass das Weltall einerseits friedlich, also erforscht wird, beziehungsweise, dass es zivile Raumfahrt gibt. Ne? Da waren ja Sachen mit eingeschlossen, dass beispielsweise keine nuklear betriebenen Flugkörper ins Weltall gelangen dürfen, etc. So, der Vertrag gilt ja bis heute. Nur dummerweise hat sich die Welt halt deutlich geändert. Also einerseits gibt es nicht mehr den klassischen Wettlauf ums All zwischen den beiden Blockmächten, also zwischen den beiden Blöcken und Supermächten. Und andererseits sind halt diese privatwirtschaftlichen Player dazugekommen. Und diese Player müssen sich ja, und so funktioniert das ja auch bei SpaceX und Elon Musk, müssen sich ja für das, was sie tun, nur von ihrem Nationalstaat, dort, wo sie ja sozusagen ihren Sitz haben, das Okay holen. Das heißt, allen voran natürlich noch dann, wenn das Unternehmen ja eh so eng mit der staatlichen Agentur, in dem Fall die NASA, zusammenarbeitet, muss ja eigentlich nur die Freigabe kommen. Natürlich wird das auch alles geprüft und so weiter, ja, aber muss die Freigabe ja eigentlich nur kommen von der US-Regierung beziehungsweise den nachgeordneten Behörden. Und damit macht ja dann eigentlich ein Privatunternehmen etwas, was nur von einem Staat sozusagen freigegeben ist. Ja? Und damit werden ja auch Sachen gemacht. Ich meine, wir hatten es vorhin bei den Satelliten. 57 ist Sputnik ins Weltall geschossen worden. Vor 1957 gab es kein menschgemachtes Objekt im Weltall. Mhm. Das war das Erste, was wir da hochgeschossen haben, 1957. Und jetzt berichtest du davon, dass in, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren allein von dem Projekt 42.000, dann kommen die ganzen Sachen dazu, die wir seitdem ja schon hochgeschossen haben. Wir haben für GPS, wir haben für Überwachung, für Spionage nicht zu vergessen, für dieses, jenes und Folgendes, vor allem natürlich für Kommunikation ja schon tausende Satelliten in den erdnahen Orbit geschossen. Was da alles noch dazukommt, irgendwann wird es da oben auch einfach eng.
Richtig. Und da wird ein Raum, ein Ort, der eigentlich im Prinzip niemandem gehört, ja, und er wurde ja in diesem Space Treaty, was du erwähnt hast, 1967 als ein Commons erklärt, ja. Mhm. Declared outer space to be a common good of humankind.
Da sieht man mal wieder, wer gut vorbereitet ist und wer einfach nur was erzählt. Herr Stefan haut jetzt hier direkt mal wieder den Originalvertrag raus. Geil.
Ja.
Sehr gut, finde ich super.
Das ist genau, was du aber erwähnt hast. Das wurde 1967 in diesem Space-Vertrag so geschrieben, ja. Und da passiert jetzt im Prinzip genau das, was so in der frühen industriellen Revolution wahrscheinlich vorher schon mit Land auf der Erde passiert war, ja, also dass gemeinschaftlich genutzte Orte plötzlich von irgendwelchen Landesherren als Privateigentum erklärt wurden, ja, und damit das Nutzungsrecht den Leuten, die das bis dato seit Jahrhunderten traditionell genutzt hatten, einfach mal so weggenommen, weil einfach die Machtverhältnisse günstig waren und das gemacht werden konnte. Und genau, oder beziehungsweise etwas Ähnliches scheint da gerade da oben zu passieren, auch wenn es ja jetzt nicht keiner genutzt hat, ja, aber das Common Good, also sagen wir mal so, was jetzt die Menschheit am Himmel hat, das ist ja der Blick. Ja, das ist ein Kulturgut. Ein Blick auf die Tiefe des Weltalls, die Sternbilder, die Fixsterne und dann ein paar Planeten, die da ihre Kreise ziehen, die Muster beschreiben, ganz bestimmte Muster, die Menschheit seit Anbeginn beschäftigt hat. Was sind das für Muster? Was erzählen sie uns? Ja, was erzählen sie für Geschichten? Warum zieht Mars diese Schleifen? Mal bewegt er sich auf die Sonne zu und dann bewegt er sich wieder weg. Und warum sind Venus und Merkur immer nur abends und morgens zu sehen? Ja, warum sind sie immer bei der Sonne? Das ist ja ein Da stecken einfach Geschichten drin, ja, die uns allen gehören und die jetzt vernebelt werden. Ja, wie du sagst, zum ersten, das hat angefangen vor gar nicht so langer Zeit, vor 50 Jahren war der erste Satellit da oben und plötzlich sind wir jetzt der Bedrohung ausgeliefert, dass wir diesen Blick komplett verlieren.
Ja, weißt du, woran mich das gerade erinnert? Mich erinnert es gerade an dieses wunderbare Wort unverbaut, unverbauter Blick. Und das ist ja eine ähnliche Geschichte, ne? Dass auf einmal dieser Blick auf etwas sehr Ursprüngliches. Und schlussendlich ist es ja so, der Blick in den Himmel, allen voran nachts, ist ja immer der Blick in die Vergangenheit oder in die Vergangenheit des Universums, in die Vergangenheit von uns allen. Mhm. Und wenn man das sozusagen technisch sozusagen reguliert, dann ist ja sozusagen dieser unverbaute Blick wieder weg. Mich erinnert es sehr an unsere letzte Wohnung, in der wir gewohnt haben. Wir hatten damals wirklich Skyline-Blick. Und vor unserem Haus wurde ein Haus gebaut und für dieses Haus wurde geworben mit dem Spruch unverbaubarer Skyline-Blick. Was insofern logisch war, weil es war das letzte Haus am Platz und unser Skyline-Blick war dann verbaut, aber deren Skyline-Blick ist ja entstanden, weil unser Skyline-Blick verbaut wurde. Und daran erinnert mich das gerade so ein bisschen, wie diese Abfolgen sind.
Ja, interessant. Interessante Parallele.
Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, also da können wir auf jeden Fall, das können wir, glaube ich, zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht nochmal mit einem anderen Fokus, gerne nochmal vertiefen. Danke schon mal für diesen wirklich sehr, sehr spannenden Einblick. Zumal das ja, hast du ja auch wirklich sehr gut heute getroffen. Aktuell, also heute Abend ja, weiß ich, ich glaube so 10 Uhr unserer Zeit, fliegt ja SpaceX zusammen mit der NASA, besser gesagt.
Ja, richtig.
Ins Weltall, und das ist ja auch der erste bemannte Raumflug seit 9 Jahren.
2011. Ja, also
letzten, genau.
War die letzte Space Shuttle.
Natürlich gab es zwischendurch auch welche, aber die waren ja, weil die NASA ja aufgrund der Zwischenfälle Anfang der 2000er Jahre das Space Shuttle-Programm eingestellt hatte, gab es ja zumindest für die Amerikaner gar keine Möglichkeit, Menschen ins Weltall zu bringen. Und das lief ja die ganzen letzten Jahre über die russische Weltraumagentur. Und das ist ja sozusagen in dieser Kooperation zwischen staatlicher Agentur NASA und privatem Unternehmen SpaceX der erste bemannte Raumflug jetzt wirklich seit 9 Jahren.
Ja.
Und ich finde es insofern ja gut, dass, ich meine, das wird wieder live gestreamt, also auf einmal rückt die, jetzt kommen wir wieder das Wort, worüber du dich wahrscheinlich durchaus die Nase rümpfen würdest, aber die Eroberung des Weltraums, ja, die rückt ja auf einmal wieder in eine ganz andere mediale Ebene, die es in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren zumindest in Deutschland gar nicht gab. Das, also prinzipiell finde ich das was Gutes. Nur müssen wir uns einfach auch Gedanken machen als Weltgesellschaft. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig mit Weltgesellschaft und Gedanken machen. Wohin das führen soll und vor allem auch, wer am Ende des Tages die Entscheidungen trifft, wie wir mit unserem Weltall oder unserer nächsten Nachbarschaft, ist ja erstmal so die Frage, ne? Wie wir damit umgehen und wer die Entscheidungen trifft. Und wir sehen aktuell an dem Beispiel, was du gebracht hast, ja sehr deutlich, dass wir aktuell schon so einen großen Impact haben, dass es etwas ist, was jeder sehen kann.
Ja.
Wenn man zum Beispiel wie du abends auf dem Acker steht und auf einmal so kleine blinkende Schnüre am Himmel sieht, die sich ja zu einem global umspannenden Netzwerk perspektivisch zusammenbauen werden. Wie so eine extra Schicht, die um die Erde drumherum ist.
Genau.
Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich perspektivisch Gedanken machen, wie wir da mit umgehen wollen.
Ein Spinnennetz.
Ja. Ein Spinnennetz, ganz genau. Ja. Das trifft es ganz gut. Ja, genauso sieht es nämlich aus. Ja.
Da habe ich noch einen schönen Satz. Es gab eine Prophezeiung des Hopi-Stammes, so ein nordamerikanischer Eingeborenenstamm. Also die hatten eine Prophezeiung und eine mehrteilige, also wo mehrere Dinge aufgelistet waren, und eine davon war, ich zitiere: "Near the day of purification, there will be cobwebs spun back and forth in the sky." Ein interessanter Hinweis.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, das wollte ich gerade nochmal so zum Abschluss noch damit reingeben.
Prima, danke, dass du uns das Thema vorgestellt hast. Super spannend, und ich freue mich drauf, das noch an einem anderen Punkt nochmal weiter vertiefen zu können. Da passiert ja derzeit sehr viel, wo man auch nochmal anknüpfen kann.
Ja.
Ich würde noch kurz zu unserem letzten Thema kurz kommen, meiner Buchvorstellung, und ich erkläre nochmal ganz kurz, wie wir darauf gekommen sind. Mir ist wirklich aufgefallen, dass selbst Leute, die sehr viel lesen und sehr viele Bücher auch daheim haben, heutzutage irgendwie gefühlt lieber darüber reden, was für Serien sie gerade gucken und was für Musik sie hören und welche Filme sie vielleicht sogar im Kino gesehen haben. Aber obwohl man liest, spricht man kaum noch über Bücher. Also zumindest so in meinem näheren Umfeld, wo viele Leute dabei sind, die nach wie vor sehr viel lesen. Und das finde ich sehr schade. Das ist, finde ich, irgendwie eine sehr traurige Entwicklung, weil ich nach wie vor von allen Medien, die mir bekannt sind, das Buch immer noch für die größte Inspirationsquelle halte. Weil viele Dinge halt einfach erstmal nur in niedergeschriebener Form dastehen und in meinem Kopf sich zu größeren Geschichten und Erkenntnissen entfalten können.
Ist ein ganz anderes Medium als der Film.
Ganz genau. Und da ich ja hier auch immer vor meiner ja doch über die Jahre ganz schön gewachsenen Buchsammlung sitze, habe ich ja jetzt einfach mal mir überlegt, ich bringe jetzt einfach mal in jeder Episode ein Buch mit, was ich kurz vorstelle. Und das sind immer Bücher, die mir sehr am Herzen liegen. Und in dem Fall kommen wir sozusagen zu meiner ja seit vielen Jahren Hauptprofession zurück, zum Thema Stadtforschung. Stadtforschung, Architekturforschung, also das sind so die Themen, wo ich in den letzten Jahren ja viel gemacht habe zu, auch selber veröffentlicht habe. Und von der ganz wunderbaren Turit Fröbe habe ich mitgebracht, Die Kunst der Bausünde. Ein Buch, schon 2013 erschienen, also nicht mehr ganz so frisch, aber dennoch total aktuell, ganz wunderbares Werk. Turit Fröbe ist eine Berliner, ja, ich würde mal sagen, Urbanistin, Architekturkritikerin, Stadtforscherin kann man auch sagen, und hat extrem viel publiziert in den letzten Jahren und geforscht so zum Thema Architekturwahrnehmung, Architekturkritik und natürlich, und das ist das Wort, was sie immer wieder bemüht, und das ist ein ganz tolles Wort, ist halt das Wort der Bausünde. Und auch das Buch sagt ja schon, die Kunst der Bausünde. Und die Bausünde ist in ihrer Wahrnehmung, ich versuche das mal ganz grob kurz zusammenzufassen, nichts, was absolut gut oder absolut schlecht ist, sondern immer etwas, was so ein bisschen schwabert. Die Bausünde ist immer erstmal das, was auffällt. Das ist das, was sozusagen deine Aufmerksamkeit einfordert, wenn du dich durch den Stadtraum bewegst, und was immer so ein bisschen deplatziert wirkt. Immer, es ist zu viel, es ist zu alt, es ist zu extrem. Und sie beschreibt in diesem Buch sozusagen ihren Zugang zu dem Thema, und sie beschreibt vor allem aber, warum es vor allem sehr viele gute Bausünden gibt. Weil sie zwar auf der einen Seite auffallen und möglicherweise so ein komisches Gefühl in einem erzeugen, wenn man sich durch die Stadt bewegt und sich mit der Stadt auseinandersetzt, aber allen voran, sie brechen so dieses Einerlei. Sie brechen den Raum auf und fordern dich als Stadtbesucher, als Stadtbewohner auf, dich mit der Stadt auseinanderzusetzen. Und das Buch ist wirklich sehr empfehlenswert, ist auch schön gebunden, es macht einfach Spaß, in so knapp 180 Seiten, und es ist ähnlich wie die Bücher, die ich veröffentlicht habe in den letzten Jahren, nur waren meine nicht so erfolgreich. Es ist primär, würde ich mal sagen, ein Bildband. Es ist so schön im Querformat, ist ein bisschen größer als A5, das lässt sich ganz toll lesen. Und da zeigt sie einfach ganz viele Beispiele, die auf ihren Reisen durch Deutschland entstanden sind. Da sind Bilder dabei, die kann man 10 Minuten angucken und wird nicht darüber fertig, wie man so etwas bauen konnte. Und sie versucht das Ganze zu strukturieren, sie versucht dem Ganzen eine gewisse Logik zu geben. Und wenn man sich so in ihre Art und Weise reindenkt, ja, den Raum zu lesen, lernt man sehr viel darüber, wie man selber den Raum wahrnimmt und was möglicherweise auch zu häufig sehr vorschnellen Urteilen führt. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Also ich bin gerade auf der Seite 41 hängen geblieben. Da wird das berühmt-berüchtigte Elefantenklo in Gießen gezeigt. Ja, sie schreibt dazu, das Elefantenklo, ein Relikt der autogerechten Stadt, hat es zu überregionaler Bekanntheit gebracht. Und das ist natürlich auch so ein Ort, jedes Mal, wenn ich in Gießen bin, ich meine, es ist natürlich auch sehr zentral gelegen, ist das ein Ort, der fasziniert mich. Natürlich in erster Instanz kann man sagen, das Ding ist einfach hässlich. Punkt. Ne? Also damit hat sich das. Es ist hässlich, und dann kann man natürlich in so einer radikalen Form dann einfach fragen, oh, warum steht das denn immer noch? Kann das nicht jemand mal hübsch machen, etc. Aber es ist ein Ort, der auch fasziniert, weil auf eine gewisse Art und Weise funktioniert der Ort, und er hat natürlich sowas, ja, sowas Ikonenhaftes und macht den Ort zu etwas sehr Besonderem. Und sie lädt einen wirklich mit diesem Buch immer wieder dazu ein, sehr reflektiert mit der eigenen Stadt umzugehen. Und sie hat einfach, und das gehört natürlich auch dazu, sie hat einfach ein unglaubliches Händchen, durch dieses Land zu reisen und die Besonderheiten rauszupicken, die man da immer wieder auffinden kann. Und sie hat das Ganze auch noch sozusagen noch weitergetrieben. Jenseits dieses Buches kommt jedes Jahr so ein Abreißkalender raus, so mit die Bausünde zum Abreißen, noch als kleiner Wortwitz obendran, wo man tagtäglich eins der vielen, vielen Bilder präsentiert bekommt. Also sie muss da über die Jahre auch wirklich ein beeindruckendes Archiv aufgebaut haben. Ja, also tolles Buch, kann ich empfehlen, kostet, ich glaube, knappe 15 Euro oder so. Wenn man sich mit der eigenen Stadt und mit Architektur und vor allem damit auseinandersetzen möchte, wie entstehen eigentlich die Meinungen und wie werden Meinungen über das Hässliche und das Hübsche geformt? Da kann man sicherlich einige spannende Einblicke und Erkenntnisse gewinnen, wenn man sich mit dem Buch auseinandersetzt. Das wollte ich noch kurz vorstellen als Buchtipp. Der Woche kann ich ja nicht sagen, aber als Buchtipp dieser Episode.
Danke.
Gerne.
Aber Kleine Öde finde ich auch ein tolles Buch.
Danke. Hat auch das ähnliche Format, muss man fairerweise sagen.
Ach ja. Ja, hat mich ja so ein bisschen daran erinnert gerade.
Ja, ja, also so, ich habe das Buch witzigerweise aber erst kennengelernt, nachdem ich das selber, also meins selber schon veröffentlicht hatte und habe mir dann im Nachhinein gedacht, interessant, haben wir irgendwie beide einen ähnlichen Zugang dazu gehabt, wie man über Stadt sprechen kann oder wie man Stadt publizieren kann, das auf jeden Fall. Ja,
das hört sich danach an. Spannend.
Ja, zum Abschluss, ja, wir sind doch schon zum Abschluss, ja, oder?
Ja, ja.
Kann ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr unterhalb des Podcasts, also wenn ihr da sozusagen weiterscrollt, könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen, könnt eine Frage stellen, könnt einfach das niederschreiben, was euch in den Sinn kommt. Und freuen wir uns sehr über Feedback, gerade jetzt so nach der ersten Episode. Wollen wir mal gucken, wo die Reise da so hingeht. Alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, und zwar an erdbar@outlook.de. Da sind wir für euch erreichbar. Ja, Stefan, hast du noch was?
Soweit, so gut. Das war's erstmal.
Das ist immer ein guter Abschluss, ja.
Gibt noch viel zu sagen, prima. Aber ich glaube, für heute reicht's.
Super. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao, ciao.